Adventskalender, Türchen Nummer 15. Männer sterben. Nun, das kommt in einer großen Stadt vor. Aber so viele? Und alle ohne erkennbaren Grund? Und warum trifft es ausschließlich angesehene Männer? Was klingt wie der Beginn einer Netflix-Serie, hat sich tatsächlich vor über 2000 Jahren ereignet und beschäftigt seither immer wieder jene, die man wohl am ehesten als forensische Historiker bezeichnen könnte. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Der tödliche Schluck. Wir befinden uns in Rom, 331 Jahre vor Christus. Die Stadt ist noch keine Weltmacht, aber bereits eine regionale Kraft in Mittelitalien. Etwa 150.000 Menschen leben innerhalb der Mauern, dicht gedrängt zwischen Handwerksbetrieben, einfachen Wohnhäusern und den ersten größeren öffentlichen Bauten. Das Alltagsleben folgt klaren sozialen Grenzen. Die Patrizierfamilien bestimmen Politik, Religion und wichtige Ämter. Die Plebejer bilden die große Mehrheit. Bauern, Handwerker, Händler, deren Rechte über Jahrzehnte mühsam erstritten wurden. Die medizinische Versorgung beschränkt sich auf Kräuterwissen, Hausmittel und Opferhandlungen. Viele Heiler sind Sklaven oder Griechen, deren Kenntnisse noch nicht vollständig anerkannt sind. In diesem Umfeld breitet sich plötzlich eine Krankheit in der Stadt aus. Vor allem Männer, viele von ihnen aus vornehmen Familien, erkranken, verlieren rasch an Kraft und sterben, bevor die Heilkundigen des Stadtviertels überhaupt einen konkreten Verdacht aussprechen können. Zunächst glaubt man an eine Epidemie, die damals grassierte. Rom ist zu diesem Zeitpunkt medizinisch noch weit entfernt von systematischer Diagnostik. Die Heilkundigen verlassen sich auf Kräuterwissen, Beobachtung und Erfahrung. Eine Ursache, die diese rätselhaften Todesserien erklären könnte, ist nicht zu erkennen. Und so wächst in der Bevölkerung ein anderer Gedanke. Handelt es sich am Ende gar nicht um eine natürliche Krankheit? Die Wendung kommt, als sich eine Sklavin, ihr Name ist nicht überliefert, an Quintus Fabius Maximus, den kurulischen Ädil, wendet. Ein Ädil war damals ein städtischer Beamter, der für die öffentliche Ordnung, für Märkte, öffentliche Gebäude und die Aufsicht über das städtische Leben verantwortlich war. Kurulisch bedeutet, dass er einen hohen Rang innehatte. Also genau die richtige Person, um sich als Kronzeugin anzubieten. Die Frau behauptet, die Ursache des Übels zu kennen, verlangt jedoch öffentlichen Schutz. Der Ädil legt die Angelegenheit den Konsuln und dem Senat vor. Die Sklavin erhält die Zusicherung, dass ihre Aussage nicht zu ihrem Nachteil sein werde. Sie führt die Beamten zu einem Ort, an dem 20 vornehme Frauen dabei sind, bestimmte Zubereitungen herzustellen. Sie erklärt, diese Mittel seien die Ursache des Sterbens. Die Frauen selbst behaupten, es handle sich um Heiltränke. Zwei von ihnen, Cornelia und Sergia, beide Patrizierinnen, treten als Sprecherinnen hervor und bestehen darauf, dass die Mischungen harmlos seien. Nun, sagt die Sklavin, wenn das so sei, dann könnten die Damen ja bedenkenlos ihren eigenen Trank trinken. Die Frauen beraten sich kurz und tun schließlich genau das. Alle 20 sterben, wie der Historiker Livius 300 Jahre später schreibt, durch ihre eigene heimtückische List. Ihre Dienerinnen werden in Gewahrsam genommen und verhört. Sie nennen weitere Beteiligte. Insgesamt werden 170 Frauen verurteilt. Ein Vorgang, der so in Rom noch nie stattgefunden hat. Man muss an dieser Stelle vorsichtig sein. Die Quellenlage ist alles andere als eindeutig. Und selbst Titus Livius, unser wichtigster Autor für diese Zeit, schreibt ausdrücklich, dass er gern glauben würde, die Geschichte sei falsch überliefert. Das heißt, schon in der Antike war man sich nicht ganz sicher, was wirklich geschehen ist. Was wir wissen, in Rom starben in diesem Jahr viele angesehene Männer an einer ähnlichen Krankheit. Manche moderne Historiker vermuten dahinter sogar eine Epidemie. Doch allein aufgrund der Aussage einer Sklavin nahmen die Behörden an, es handle sich um eine große Vergiftung und gingen dieser Spur nach. Hier beginnen die Probleme. Denn die antiken Berichte sind in sich widersprüchlich. Livius selbst legt der Sklavin nie das Wort Gift in den Mund. Sie habe nur gesagt, sie kenne die Ursache des Übels. Das lateinische Wort Venenum kann beides bedeuten. Gift, aber eben auch einfach Trank oder Mischung. Und genau das behaupteten die Frauen, die man beim Mischen dieser Substanzen fand. Ihre Zubereitungen seien heilsam und wohltuend, kein Gift. Kaum vorstellbar, dass sie ihre Mixtur getrunken hätten, wenn sie davon hätten ausgehen müssen, dass sie giftig ist. Und da kommen wir zu einem Prinzip, das auch heute, über 2000 Jahre später, noch gilt. Die Dosis macht das Gift. Was, wenn die Damen wirklich im besten Wissen und Gewissen rührten und mischten? Was, wenn manche Wirkstoffe versehentlich zu hoch konzentriert waren? Zu dieser Zeit wurden schon Pflanzen wie Schierling und Eisenhut eingesetzt. Schierling enthält das Alkaloid Konein, einen Stoff, der direkt das Nervensystem beeinflusst. In winziger Menge wirkt er beruhigend und krampflösend. Deshalb wurde Schierling in frühen Heilrezepten tatsächlich genutzt. Schon etwas mehr jedoch blockiert die Nervenleitungen. Die Muskeln werden schwach, die Atmung setzt aus. Der Unterschied zwischen heilsam und tödlich liegt hier in einem minimalen Schritt. Der Eisenhut, die giftigste Pflanze Europas, besitzt mit Aconitin einen Wirkstoff, der noch gefährlicher ist. Auch er wirkt auf die Nerven, aber über einen anderen Mechanismus. Er bringt die Zellen dazu, permanent in Alarmbereitschaft zu bleiben. In sehr kleiner Dosis galt das als schmerzlindernd oder entzündungshemmend. Eine etwas höhere Menge aber führt zu Taubheitsgefühlen, Herzrhythmusstörungen und rasch zum Tod durch Herz- oder Atemstillstand. Beide Pflanzen zeigen eindrücklich, wie schmal der Grat ist. Und damals gab es keine Waagen, keine exakten Rezepte oder standardisierte Konzentrationen. Ein Löffel mehr, ein stärker eingelegtes Kraut, ein Missverständnis in der Weitergabe eines Hausmittels, das konnte aus einer vermeintlich wohltuenden Mischung eine tödliche Substanz machen. Die Dosierung ist aber nicht der einzige kontrovers diskutierte Punkt dieser Geschichte der Medizin. Ende des 20. Jahrhunderts kam die Theorie auf, dass die adligen Frauen Roms ihre Ehemänner im Rahmen einer Rebellion getötet hätten. Ein drastischer Akt frühzeitlicher Emanzipation? Der missglückte Beginn eines Matriarchats? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur, wenn wirklich jemand ein Matriarchat gründen wollte, dann war das ein äußerst holpriger Start. Und falls es gar kein Gift war, sondern nur eine unglückliche Mischung? Nun ja, dann wäre das nicht der erste Fall in der Geschichte, in dem ein Hausrezept größere politische Folgen hatte als geplant. Rom blieb jedenfalls patriarchal und vermutlich auch ein wenig misstrauisch gegenüber selbstgemachten Kräutertees.
Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.